Es luttert ganz gewaltig, liebe Freunde, es luttert aller Orden. Es gibt ein Merchandising-Programm zu Luther, das ist zum Teil peinlich, das ist gewaltig, da wird sehr viel Geld mit verdient. Playmobil-Figuren von Luther, es gibt einen Wittenburger, es gibt Luther-Torte, Luther-Brot, Luther-Wurst, Luther-Mohrenköpfe. Es gibt 100 neue Luther-Bücher, eins davon habe ich selber geschrieben und frage mich wirklich, ob die Welt dieses Buch auch noch braucht. Und es gibt Ablassbriefe zum Selbergestalten. Also es ist echt verrückt, was man aus diesem Jahr gemacht hat. Das Fest aller Feste, die EKD hat sich einen zweistelligen Millionenbetrag kosten lassen, dieses Fest auszurichten. Und es ist ja noch nicht zu Ende, der Reformationstag kommt ja erst noch. Und jetzt möchte ich heute sprechen über die Frage, wenn Reformation nicht bei dir anfängt, dann fällt sie schlichtweg aus. Denn vor einem Gedanken müssen wir uns wirklich hüten, dass wir antreten, um die Kirche zu reformieren oder von der Kirche zu erwarten, dass sie sich reformiert, ist eine völlig abwegige und überzogene Erwartung. Wenn sich irgendwer ändern kann, dann ein einzelner Mensch, die Summe der Kirche, die Summe ihrer Glieder. Wenn in dieser Kirche im einzelnen Leben eines Menschen etwas wie Reform beginnt, er etwas zurückstellt in das Reset des ursprünglichen Zustandes, nochmal nachfragt, wie das eigentlich in der Bibel grundlegend gemeint ist, der kann bei Luther sehr viel lernen und wird entdecken, dass auch in deinem Leben ein Potenzial schlummert, aus dem du Reform hervorbringen kannst, sodass deine Familienangehörigen es merken, deine Nachbarn es merken, deine Arbeitskollegen es merken, dass in dir eine Reform sich den Weg gebrochen hat. Nun müssen wir uns den Martin Luther mal ein bisschen genauer angucken. Er wird ja als Hero, als große Kämpfergestalt dargestellt. In Wirklichkeit war Martin Luther ein gebrochener Mann. Die Tentatio hat sein Leben bestimmt, die Erschütterung, die Anfechtung. Ein Mann, der körperlich sehr geschlagen war, sehr gebunden war. Er hat vermutlich die Schweißsucht gehabt, so nannte man die Krankheit damals, möglicherweise Nierensteine, Gallensteine. Er hat ständig übermäßig geschwitzt. Es wird berichtet, dass Käthe, als er mit ihr anbandelte, im Kloster von Erfurt, im Schwarzen Kloster, sich mal das Schlafgemach Martins angeguckt hat, das Schlafgemach. Und dort völlig verschimmelte Decken und Matratzen vorgefunden hat. Und sie hat ganze Gerümpel raus auf den Hof gebracht und hat es dort demonstrativ verbrannt. Luther, ein schwitzender Mensch. Luther, einer, der unter Druck stand. Einer, der ein Leben lang oder seine ganze Jugend hindurch gelitten hat unter dieser Lehre der Erbsünde, die auf Augustinus zurückgeht. Dieses Gepäck, 1000 Jahre Lehre von der Erbsünde. Durch seine Zeugung, dass sein Vater ihn gezeugt hat, ist die Sünde in sein Leben gekommen und er kommt aus dieser Sünde nicht mehr raus. Das hat ihn zur Verzweiflung getrieben, das hat ihn umgetrieben, das hat ihn gedemütigt, das hat ihn in Zweifel gestürzt. Und er verspricht in einem Urerlebnis, er gerät in ein Gewitter bei Stotternheim, verspricht der heiligen Anna, dass er ein Mönch werden will. Also das, was Menschen tun, wenn sie eine Erschütterung erleben, wenn die Erschütterung richtig gut tief geht, dann sagen sie, ich werde, wenn ich aus dieser Kiste wieder rauskomme, das und das tun. Wie viele Männer haben im Schützengraben, im Krieg Gott Versprechungen gemacht? Wenn ich hier aus dieser Hölle rauskomme, dann werde ich. Und Luther hat versprochen, ins Kloster zu gehen und er geht ins Kloster. Ist ein außerordentlich begabter Mensch. Man entdeckt sehr schnell seine enormen intellektuellen Fähigkeiten. Er studiert, was das Zeug hält. Er macht wirklich Karriere. Und findet in dem allen nicht die Lösung seiner Lebensfragen. Bis er eines Tages tief im Römerbrief sich hineingeforscht hat und geprüft hat und jedes Wort gewogen hat und überlegt hat und entdeckt, dass der Mensch, wie Paulus sagt, allein durch Gnade gerettet wird. Nicht durch irgendeine Leistung. Und in dieser Zeit trieb der Ablasshandel wilde Blüten. Und Luther war erschüttert darüber, wie man mit der Sünde der Menschen Geschäfte machen kann. Und nicht nur die Kirche, sondern die Landesfürsten die Hände aufgehalten haben, um von dieser Ablasszahlung zu profitieren. Und in Rom wurden neue Gebäude errichtet aus den Einnahmen der Ablasszahlungen. Und er hatte von vornherein eine ungeheure Front gegen sich, die nicht zu überwinden war. Ein aussichtsloser Kampf, gegen Rom, gegen eine gewaltige Kirche anzutreten, gegen Kaiser und Reich anzutreten, eine enorme Herausforderung, die er eigentlich nie hätte bestehen können. Und er war von Anfang an ein gebrochener Kämpfer. Er war ein erschütterter Mann. Und ich möchte dir sagen, und das verbinde ich jetzt mit meiner Lebensgeschichte, die größten Erschütterungen deines Lebens könnten hinter der Fassade Segnungen verbergen, die dein Leben ungeheuer reich machen, die dich zu einem Segensträger machen, die dich zu einem Menschen machen, der möglicherweise Reformen anleiern kann, beginnen kann, etwas hinterlässt, wonach Generationen noch sich richten. Und heute, 500 Jahre danach, wissen wir, wie mühsam der Kampf war und wie sehr es sich gelohnt hat, dass er sich in diesen aussichtslosen Kampf hineingeworfen hat. Er erkennt etwas, er entdeckt etwas im Wort Gottes, was sein Leben komplett auf den Kopf stellt. Da darf ich dich mal fragen, wann du zum letzten Mal in der Bibel eine Erschütterung erlebt hast. Beim Lesen des Wortes Gottes dir etwas bewusst geworden ist. Du von einer Sünde überführt wurdest, von einem falschen Denken überführt wurdest. Du nach dem Lesen der Bibel aufstehst, zum Telefon gehst und einen Termin machst mit einem Menschen, mit dem du dich hättest längst treffen sollen. In dieser zurückliegenden Woche ist ein guter Freund von mir auf furchtbare Weise aus dem Leben gerissen worden. Und ich bin so froh, dass ich mit ihm Frieden hatte, dass ich mit ihm ein geklärtes Verhältnis hatte. Wie schrecklich für Menschen, die irgendwann am Grab stehen und sagen, hätte ich doch dieses und jenes in Ordnung gebracht. Luther ist in einer so tiefen Erschütterung, dass er ja nicht ahnt, welche Segnungen hinter dieser Erschütterung stehen und was auf ihn wartet. Und in dieser Schwachheit, in dieser Gebrochenheit beginnt er sein Werk und legt sich an mit Kaiser und Reich. Und ich möchte dir sagen, dass du aus dem Leben Luthers das lernen kannst. Es gibt in jedem Menschenleben eine zweite Chance. Reichstag in Worms. Luther tritt an, um dort zu debattieren und seine Thesen zu verteidigen. Und man fordert ihn heraus, zu widerrufen. Und die ganze päpstliche Entourage ist angereist nach Worms, die kaiserliche Entourage sitzt da und Luther soll nun beginnen. Und Luther kommt in den Saal hinein und will loslegen und ihm bibbern derart die Büchsen. Er hat derart Schwächeanfälle, er hat derartige Zweifel, er spürt seine ganze Kraftlosigkeit, dass er sich erdreistet, vor diesem hohen Publikum zu sagen, Leute, tut mir leid, ich kann heute nicht, ich kann nicht, darf ich morgen noch mal eine Chance haben? Er kriegt die Chance am nächsten Tag und er tritt auf und er bekennt, dass er nicht widerrufen kann, dass es ihm unmöglich ist zu widerrufen. Und er hat Menschen, die hinter ihm stehen, eine kleine Clique von Freunden, die ihn umbeten und ihn schützen. Und er hat die Mehrheit gegen sich, ein empörtes Rom, einer, der aufsteht gegen die unfehlbare Kirche mit Gedanken, die das ganze Kirchensystem ins Wanken bringen. Das ist für ihn eine Erschütterung, wie man sie sich gar nicht ausmalen kann. Aber wenn er im Leben etwas erreichen will, dann muss er auch Verbündete haben. Was kam zu Luthers großer Erkenntnis denn dazu? Was waren denn die Mittel zur Reformation? Es war die Übersetzung der Bibel aus dem Lateinischen in die deutsche Sprache. Und wir preisen heute auch die Kulturfachleute, die Sprachwissenschaftler sagen, Luther hat eine deutsche Sprache geschaffen. Luther hat eine Sprache geprägt, wie sie danach keiner mehr geprägt hat. Ich nehme gerne eine moderne Übersetzung zur Hand, aber dann greife ich immer wieder zum Luthertext zurück und sage, er ist einmalig, er ist nicht zu überbieten. Geh an das Sterbebett eines, geh an das Bett eines sterbenden Menschen und willst ihm Trost zusprechen, dann wirst du keine moderne Übersetzung vom Psalm 23 lesen, sondern dann wirst du den Luthertext lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und du wirst ein Psalmwort lesen, dennoch sollen die Brünnlein Gottes fein lustig bleiben. Ach, ist das eine Sprache, wo wir heute sagen würden, kann man das den Menschen zumuten? Ja, man kann es ihnen zumuten und wir sind herausgefordert, Lutherbegriffe heute in die aktuelle Zeit zu übertragen. Wenn wir den Namen Gottes heute beschreiben, wenn wir erklären wollen, wie Gott ist und du sagst, Gott ist ein König, dann sagen die Leute, König, fällt mir kein guter Typ ein. Karl Gustav von Schweden, Prinz Charles, Prinz Philipp, sind das Leute, die man toll findet? Wäre das etwas, worunter ich mir das Wesen Gottes vorstellen soll? Lieber nicht. Oder Gott als Herrscher. Wie hat Luther Gott beschrieben? Wie würden wir ihn heute beschreiben? Das heißt, in der Tradition Luthers stehen heißt immer, die Schrift auf ein Update zu bringen. Unvergleichliche Begriffe zu halten und Begriffe, die neu interpretiert werden, neu zu interpretieren. Gott als Herrscher sich vorzustellen, ist für viele Leute ein Schock. Ein Herrscher kann nur da auftreten, wo es Tausende von Verlierern gibt. Oder ich bin in einer Großstadtveranstaltung in einem sozial schwachen Gebiet und erkläre Gott als Vater. Da sitzt vorne in der ersten Reihe so ein kleiner Bursche, der sagt, mein Vater ist ein Dreckskerl. Der kommt abends nach Hause besoffen und schlägt meine Mutter. Was soll als Vater nicht vorstellen? Also mit Luther lernen, Sprache festzuhalten, Sprache zu gestalten und heute sprachfähig zu werden, heute sprachfähig zu sein, dass man versteht, was wir meinen. Er hat die richtigen Leute zur richtigen Zeit an seiner Seite gehabt. Was wäre Luthers Bibelübersetzung gewesen, wenn nicht zur gleichen Zeit die Kopiertechnik erfunden worden wäre von Gutenberg? Bis dahin wurde alles handschriftlich kopiert, endlose Handarbeit, jeder Mönch hatte irgendwo einen Auftrag, etwas abzuschreiben und Gutenberg erfindet die Buchdruckereikunst. Das heißt, Gott bedient sich eines Martin Luthers mit seiner genialen Sprachbegabung und stellt ihm zur Seite eine technische Innovation, das Modernste der damaligen Zeit in der Medientechnik. Es gab nichts Moderneres als das Kopierverfahren Gutenbergs. Aber auch das, liebe Freunde, hätte nicht genügt. Es kam noch etwas dazu. Philipp Melanchthon, der Freund Martin Luthers, setzt sich dafür ein, dass das Schulwesen in Deutschland vorangebracht wird und baut ein komplettes, flächendeckendes Schulwesen auf, damit die Leute überhaupt in der Lage sind zu lesen. Bis dato wurde lateinisch gepredigt und lateinisch Liturgie geboten und nur wenige verstanden es. Und als die Bibel auf den Markt kam in Deutsch, konnten die wenigsten Leute lesen. Also musste ein Schulbildungssystem gefördert werden. Das heißt, die Reformation war nicht nur glaubensstiftend, sondern sie war kulturstiftend, bildungsstiftend. Eine ganze Prägung ist von diesem Martin Luther ausgegangen. Und du kannst ein solcher Mensch sein. In deiner Begrenzung, in deiner Erfahrung von Niederlagen. Du hast eine zweite Chance. Wenn du in deinem Herzen berührt wirst von irgendetwas, was dich nicht mehr in Ruhe lässt, wirst du davon reden. Du wirst davon nicht mehr schweigen können. Petrus und Johannes, von denen wurde gesagt, wir können es nicht lassen zu reden und zu zeugen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Dieser unerbittliche Drang, das zu verkündigen, was er gelernt hat, das ist kennzeichnend für Martin Luther. Und ich suche heute Leute, die im Mainstream der christlichen Kirchen wach werden und feststellen, was uns verloren gegangen ist. Und wieder eine Begeisterung entfachen und sagen, wir könnten so etwas wie kleine Reformer sein. Jeder in seinem Bereich, in dem er neu denkt, Neues lernt und am Alten, am Bewährten festhält. Mein Prinzip ist generell auch in der Entwicklung neuer Gemeinden in Deutschland, kündige keine Tradition, bevor du nicht eine neue gestiftet hast. Kündige keine Tradition, gib keine Tradition auf, bevor du nicht eine neue gestiftet hast. Wir werden daran erinnert, dass Liturgie, Lobpreis, Gesänge eine große tragende Rolle spielen in der Kirchengeschichte und dass diese Musik auf dem neuesten Stand der Technik ist und den neuesten Stand der Musik, das erleben wir hier vorne. Aber die Botschaft ist uralt und ist bewährt. So, die Leute, die nach Luther kamen, haben sein theologisches Wirken untersucht. Manche Mythen haben sich gebildet, manche Storys ranken sich um seinen Namen. Wenn du einen ganz normalen, kirchenfernen Mensch fragst, was ihm zu Luther einfällt, dann sagt er vielleicht, ich würde morgen ein Apfelbäumchen pflanzen, wenn heute die Welt untergehen würde. Tut mir leid, Leute, ist nicht belegt, das ist eine schöne Story, könnte von Luther stammen, keine Frage, aber wir wissen nicht, ob er das jemals gesagt hat. Oder ich stehe hier und kann nicht anders. Ist nicht belegt, aber klingt gut und passt zu Luther, ist okay. Aber die Theologen, die nach ihm sein Werk gegliedert haben und pointiert haben, die haben gesagt, 4 Stichworte sind bedeutend und bezeichnend für die Reformation Martin Luthers. Die Entdeckung der Gnade, die Entdeckung der Schrift, also der Bibel, die Entdeckung Christi und die Entdeckung des Glaubens. Nicht Werke, sondern Glaube. Diese 4 sogenannten Exklusivpartikel machen das gesamte theologische Wirken Martin Luthers aus. Ich möchte ein kleines praktisches Beispiel aus meiner Jugendzeit erzählen, um zu erklären, was Gnade ist. Ich biete keine theologische Definition von Gnade, sondern ein Erlebnis. Ich war so 7 oder 8 Jahre alt hatte eine Lehrerin in der Grundschule, die ich nicht mochte und die mich auch nicht mochte. Die Mädchen fanden die toll, ich fand die Dame komisch und manchmal sogar scheußlich. Und die fragte die immer in die Klasse hinein solche schöne Fragen. So: Kinder, welche Mutter von euch hat denn eine elektrische Küchenmaschine? Welche Mutter hat denn zu Hause eine Nähmaschine? Welche Mutter hat, also immer so Haushaltsgeräte. Und ich habe mir immer gedacht, nie fragt die mal die Jungs, was die zu Hause haben. Ich kam aus einem Zimmerei, Holzbaubetrieb, wir hatten Hobelmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Stichsägen, Kreissägen, richtig deftige Geräte. Und die fragte nie sowas ab. Und eines Tages habe ich gesagt, die Weiber, irgendwann kriege ich sie, irgendwann haue ich ihnen einen rein. Sie fragt, wer hat denn zu Hause eine Strickmaschine? Ich melde mich. Oh, Jürgen, ihr habt zu Hause eine Strickmaschine. Es war gelogen, es war nur ein Versuch, dieser Truppe mal eins reinzuwürgen, die immer sich so eifrig gemeldet haben. Und ich dachte, naja, es wird irgendwie wirst du aus dieser Kiste rauskommen. Ich war abends in der Nachbarschaft beim Bauer und habe die Milch geholt. Und auf einmal, ich habe mich da noch ein bisschen aufgehalten, ein bisschen geschwatzt, ein bisschen geredet, steht in der Tür mein älterer Bruder Wilhelm mit einem frivolen Lächeln, sagt der Jürgen: Deine Lehrerin ist zu Hause, die will die Strickmaschine sehen. Schock, Schrecken, furchtbar, wie komme ich aus dieser Kiste raus? Wie ein geprügelter Hund bin ich nach Hause gelaufen. Meine Mutter saß in der Küche und machte so den Eindruck, als würde sie mir rein prophylaktisch mal rechts und links einer um die Löffel hauen. Sagt, der Vater sitzt oben im Büro. Ich gehe die Treppe hoch, komme in das Büro meines Vaters, ein großes Büro mit großen Zeichentischen, und mein Vater saß gekrümmt am Schreibtisch, in sich versunken, völlig deprimiert. Und ich stand neben ihm und ich dachte so, wenn er jetzt die Hand nehmen würde, würde mich kurz versohlen, dann wäre alles gut. Dann blickte er auf und sagte: Jürgen, Junge, du hast uns so gedemütigt vor deiner Lehrerin mit solch einer dreisten Lüge. Ich wollte ihm ins Wort fallen und sagen, Vater, das war keine Lüge, ich wollte dem Mädchen mal eins verpassen. Das hätte er noch schrecklicher gefunden. Also sagte er in etwas umständlichen Worten, ich sehe keine andere Möglichkeit mehr, als dich jetzt zu züchtigen. Zu züchtigen. Mein Vater war nie handgreiflich in der Erziehung. Ich habe nie eine Ohrfeige von ihm bekommen, nie. Es ging völlig gegen seine Prinzipien. Aber an diesem Tag war er in einer solchen Verlegenheit, in solch einer Erschütterung, dass er gefragt hat, wie kann ich diesem Junge beikommen? Wie kann ich? Und er spürte seine Ohnmacht, seinen Sohn auf einen guten Weg zu bringen, und kam auf die Idee, mich körperlich zu züchtigen. Auf dem Schreibtisch lag ein 50 cm langes Lineal aus Buchenholz mit feiner weißen Skala. Und dann nahm er diesen Stab, legte mich in einer derart umständlichen Prozedur übers Knie, er hatte ja keinerlei Erfahrung in diesem Genre, holte aus und verzog mir einen Streich über den Hintern, der ist kaum durch die Hose gekommen, so lasch war das. Aber dann sah ich in seine Augen und dann flossen ihm die Tränen aus dem Gesicht. Das war die Strafe meines Lebens, das war der Schock für mich. Der Vater bereitet sich zur Züchtigung seines Sohnes vor, nicht im Zorn, nicht aus dem Affekt heraus, sondern wohl bedacht, beherrscht, nicht zornig, sondern erschüttert, und zieht mir einen Streich über den Hintern. Und dann weint er. Dann weint er, versucht die Tränen vor mir zu verbergen. Es war ihm sicher auch unangenehm. Und dann setzt er sich wieder zurück, was seine Gnade ist. Da war einer, der wirklich sich eine Strafe verdient hatte. Der hätte eine Strafe gebraucht, dieses Großmaul, dieser Lügner. Und im Vollzug der Strafe wird der Pädagoge, der Erzieher, der Vater von der Gnade überwältigt, dass er den Vollzug der Strafe mittendrin abbricht. Genau das ist in Jesus Christus geschehen. Genau das. Wir haben die Strafe verdient und auf einmal liegt die Strafe auf ihm und nicht mehr auf uns. Und mein Vater hat bestimmt eine Woche lang sehr traurig sein Leben gestaltet. Er hat nicht gepfiffen, er hat nicht gesungen, er hat nicht mit mir geredet, das war Strafe genug, bis er dann nach einer Woche wieder in den normalen, vertrauten Modus gewechselt ist. Er hat schwer an dieser Geschichte gelitten. Und ich habe noch mehr daran gelitten und lange daran gelitten, zu erkennen, uns Menschen ist weder mit noch ohne Strafe zu helfen. Es muss eine andere Kraft da sein. Es muss eine andere Qualität kommen, die mein Leben in Ordnung bringt. Und so bin ich mit der Frage der Gnade in die Geschichte unseres Landes gegangen, in die Geschichte der Welt und habe mich gefragt, welche Entscheidungen in der Menschheitsgeschichte wurden jemals gesegnet durch Strafe? Mir fällt keine einzige ein. Welche großen Entscheidungen in der Weltgeschichte wurden durch Gnade ermöglicht? Nelson Mandela, 25 Jahre seines Lebens verbringt er im Gefängnis. Er verliert seine Frau, obwohl sie noch da ist. Er verliert sie innerlich, weil sie seinen Weg der Gnade nicht mitgehen will, weil sie ihn nicht mitgehen kann. Und er schafft es, die Frage der Apartheid endlich zu lösen und ein Beispiel zu schaffen. Aber er ist darüber zerbrochen und kaputt gegangen. Nicht Strafen ist Macht, Gnade ist Macht. Ich sitze im Film Schindlers Liste von Steven Spielberg, wundere mich, warum die Leute nach dem Film nicht aufstehen und rausgehen. Sie bleiben alle sitzen, erschüttert über diesen Film. Und mitten in diesem Film hat Steven Spielberg eine kleine Sequenz eingebaut, die für mich der Inbegriff der Gnade ist. Amon Göth, der blutrünstige Lagerkommandant, steht in einem polnischen KZ auf der Veranda seines Hauses. Unten sieht man die Menschen auf allen Vieren liegen und arbeiten. Und so aus Jux und Dollerei nimmt er jeden Morgen seine Knarre so als Frühsport und mäht einmal mit dem Maschinengewehr durch die Reihen und die Leute purzeln nur so um. Dann geht er zurück in die Wohnung und er hat das jüdische Hausmädchen Helene Hirsch, die Badewanne reinigen soll. Der hat einen jüdischen Hausjunge dabei, der ihr helfen soll. Und sie haben die Wanne nicht ganz sauber gekriegt. Und Goethe steht mit der Knarre in der Hand, zornentbrannt vor diesem jüdischen Mädchen und will die Knarre heben und will sie bestrafen. Und in diesem Moment kommt Oskar Schindler in diesen Raum, legt seine Hand auf das Gewehr und sagt, Goethe, wann kapierst du das endlich? Nicht Strafen ist Macht, Gnade ist Macht. Unsere heutige politische Situation. Wir erleben Provokationen auf der politischen Weltbühne, die wir nie gehabt haben. Und in Europa haben wir einen zornigen Sultan am Bosporus, der sich unmöglich benimmt. Als Osama bin Laden endlich aufgebracht wurde, 10 Jahre nach dem schrecklichen Unheil, das er in New York angerichtet hat, haben ihn die Truppen von George W. Bush aufgespürt. Sie haben erkannt, dass ihre ganze Hightech-Waffenindustrie, ihre ganze perfekte Verteidigung nicht tauglich war, um einen religiös motivierten Terroristen zu fangen. Und dann haben sie ihn erschossen. Und seitdem treibt mich die Frage um, was ist erreicht worden, indem sie diesen Mann erschossen haben? Sie haben einen Märtyrer produziert, der Tausende und Abertausende Leute rekrutiert hat nach seinem Tod. Leute, die alles darum geben, ihre Scharia-Theokratie, die sie im Kopf haben, durchzusetzen, in den Ländern der Welt zu etablieren. Und das verfolgen sie mit einer eisernen Macht und mit einer Kampfeslust und mit Waffen, wie man sich es nicht schlimmer vorstellen kann. Weil da am Ende oder am Anfang dieser wahnwitzigen Idee eine heilige Schrift steht. Eine heilige Schrift namens Koran. Die Leute, die ihre Gedanken aus diesem Buch beziehen, sind keine Sektierer. Keine Randfiguren des Islam, sondern sie stehen mitten in ihrer heiligen Schrift, mittendrin. Darum müssen wir sie ernst nehmen. Darum müssen wir den Islamismus mit wirklicher Akribie, mit Sorgfalt politisch beobachten und einordnen. Da gab auch unter Christen immer wieder Versuche, so etwas wie eine Theokratie einzuführen. So eine klare christliche Politik. Leute werden sagen, wir brauchen eine wirklich christliche C-Partei, eine richtige christliche Partei. Gibt es immer wieder Versuche, solche christlichen Parteien zu etablieren? Und wir stellen fest, der Islam hat nie eine Begegnung mit der Aufklärung gehabt und der Koran wurde nie von der historisch-kritischen Textforschung erforscht. Das heißt, die Imame haben diese heilige Schrift immer der säkularen Wissenschaft entzogen. Die Bibel hingegen, die wir heute in unseren Händen halten, ist durch die Mühle der historisch-kritischen Textforschung hindurchgegangen. Immer wieder und immer wieder neu. Jede Generation stellt wieder neu Fragen an die Bibel. Jede Generation stellt die Frage, müssen wir das Alte Testament nicht komplett abschaffen? Das Alte Testament ist ein Text voller Gewalt gegenüber Ungläubigen. Wie können wir mit so einer Bibel leben? Wie können wir das hinkriegen? Und dann den Leuten zu erklären, auch den Muslimen zu erklären, was den Unterschied macht. Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr habt gehört, früher, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Dieser Unterschied, dieses kleine Textfragment, ich aber sage euch, hat das Gewaltproblem des Alten Testamentes ein für alle Mal gelöst. Es kann in Bezug auf die Bibel keine Gewalt gegenüber Andersgläubigen geben. Es widerspricht sich, es kann gar nicht sein. Die Bibel ist Gottes offenbartes Wort. Sie enthält alles, was wir wissen müssen, um unseren Glauben mit Jesus zu gestalten. Aber die Bibel hält den Test der Wissenschaft aus. Die Bibel darf in die Hände der säkularen Wissenschaften. Es schadet ihr nichts. Gott wacht über seinem Wort. Kein Jota ist verloren gegangen. Und ich sage, der Islam, dem steht die Begegnung mit der Aufklärung erst noch richtig bevor. Und im Koran besteht die Textprüfung erst noch richtig bevor. Und wenn der Islam es nicht schafft, sein Gewaltproblem zu lösen, theologisch zu lösen, werden wir an dieser Frage keine Ruhe bekommen. Das Risiko des religiös motivierten Terrorismus wird bleiben. Und wir sind mittendrin als Friedensstifter, als Leute, die von Jesus etwas gelernt haben. Segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Hätte doch Jesus diese paar Worte, liebe Freunde, mal aufgeschrieben. Aber wir haben es mit einem Jesus zu tun, die Schrift, der nichts geschrieben hat. Jesus hat nichts geschrieben. Warum hat Jesus nichts geschrieben? Warum hat man in der ersten Zeit gar nichts aufgeschrieben? Warum wohl? Weil die Jünger nicht glauben konnten, dass das eine lange Geschichte wird, sondern als Jesus gekreuzigt und auferstanden war, war für die Jünger klar, jetzt kommt er bald wieder. Jetzt ist bald Ende. Und als 70 nach Christus Titus von Rom in einem terroristischen Angriff die Stadt Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht hat, da dachten die, jetzt ist die Endzeit angebrochen, jetzt kommt der Herr wieder und erlöst uns. Das war die Perspektive. Da konnte keiner damals denken, dass 2000 Jahre Kirchengeschichte folgen würden, 2 Milliarden Menschen diesem Evangelium glauben und diesen sich zu den Jesusleuten halten. Konnte keiner damals denken. Darum ist wie im Alten und im Neuen Testament zunächst die Überlieferung mündlich geschehen. Mündlich. Sola Scriptura heißt die Erkenntnis zu haben, es würde nicht nur geschrieben, sondern es wurde erzählt. Und zwar in einer wortgetreuen Art und Weise. Jeder jüdische Familienvater hat am Schabbatabend die Geschichte vom Exodus Wort für Wort rezitiert und die Kinder haben sie gelernt und die Kinder haben sie weitergegeben, bis dann irgendwann Schreibwerkzeuge und Datenträger da waren, dass geschrieben werden konnte. Aber wir stellen fest, die Jünger hätten sagen können, Jesus, das, was du da in der Bergpredigt gesagt hast, war fantastisch. Würdest du bitte, wir haben es mitgeschrieben, würdest du bitte deinen Jesus Christus aus Nazareth unten drunter schreiben? Dann hätten wir was in der Hand. Nein, wir haben eben das nicht in der Hand, denn der Unterschied zu jedem anderen Buch in der Welt, das Wort wurde Fleisch. Das ist weitaus mehr als ein Medium. Das ist weitaus mehr als ein Buch. Wir freuen uns, dass wir das Buch durch Martin Luther haben, aber wir wissen, es geht weit darüber hinaus. Das Wort wurde Fleisch, Jesus das lebendige Wort und wir tragen dieses Wort in unserem Leben weiter. Darum lieben wir dieses Wort, darum suchen wir in diesem Wort Antwort auf unsere Fragen. Aber wir erkennen, Sola Scriptura heißt, bevor geschrieben wurde, wurde berichtet, wurde erzählt und zwar zuverlässig, höchst verbindlich, ohne Fehler, ohne Irrtümer. Es wurde erzählt und dann ist es in Schriftform gekommen. Und dann kommt der spannende Prozess der Kanonbildung, der erst im 4. Jahrhundert nach Christus wahrscheinlich so zustande gekommen ist, wie wir heute die Bibel vor uns liegen haben. Welche Risiken, liebe Freunde, welche Zerbrechlichkeit, welche Gefahren, dass da falsche Texte reingekommen wären. Wunderbar, wie Gottes Geist über der Kanonkommission gewacht hat. Warum ist das Buch Esther in den Kanon hineingekommen? Das Buch Esther erwähnt an keiner Stelle den Gottesnamen. Warum ist diese Witzfigur des Jona in die alttestamentliche Prophetenriege gekommen? Das ist der Fischmeck von Nineveh. Ich meine, das ist eine Witzfigur. Er hat überhaupt keine Prophetie gehabt, er sollte predigen. Und er hatte keine Lust, er wollte lieber nach Mallorca Urlaub machen, Richtung Spanien. Und dann kommt er auf ein Schiff und das Schiff gerät in Not und die esoterisch veranlagte Besatzung denkt, wir müssen einen opfern, dann kommen wir aus dieser Kiste wieder heil raus. Sie opfern den Jonah, sie schmeißen ihn ins Wasser und der Kerl landet im Verdauungstrakt eines Meeressäugers. Also male es dir aus, male dir die Gerüche aus, male dir das Umfeld in diesem Magen aus. Da hat er 3 Tage und 3 Nächte zugebracht und dann wird er an Land gekotzt. Entschuldigung, so unanständig müsst ihr euch diese Geschichte vorstellen. Und dann kommt er nach Ninive, will das Gericht predigen und Gott hat beschlossen, er lässt Gnade über Ninive walten und Jona ist beleidigt. Diese witzige Story ist im Alten Testament im Kanon gelandet. Warum? Jesus zitiert den Jona als Beispiel. Darum ist er in dem alttestamentlichen Kanon gelandet. Das ist für mich faszinierende Entdeckung. Wie ist diese Bibel zustande gekommen, wie wir sie heute haben? Großartige Einsichten. Luther hat die Schrift in den Mittelpunkt gestellt, sie als verbindlich erklärt. Und Luther sagt, jedes Detail, was uns in der Auslegung Schwierigkeiten bereitet, wird vom Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift erklärt. Wenn ich also ein problematisches Segment in einem Text habe, wird es gedeckt und erklärt durch das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. So ist das zustande gekommen, die Schrift. Und dann Solus Christus, allein Christus. Machen wir uns einfach nochmal bewusst, was ihn auszeichnet. Ich möchte das wirklich euch ans Herz legen im Gespräch mit kritischen Leuten, mit Atheisten, auch mit Muslimen, die ja eigentlich nicht so sehr über den Glauben reden. Einfach nochmal in Erinnerung rufen, wer Jesus war. Er hat nie ein Buch geschrieben. Er hat keine Religion gestiftet. Er hat keine Religion gegründet. Er hat nicht getauft. Wenn er getauft hätte, hätte er eine Kongregation, eine Institution damit ins Leben gerufen. Er hat es nicht getan. Jesus hat keine Kirchen gebaut. Er hat keine Waffen getragen. Er hat kein Land erobert, er hatte nie politisches Mandat und er hatte kein Eigentum, er hat kein Geld verdient. Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, er wusste nicht, wo er über Nacht unterkommen könnte. Dieser Jesus, dieser wandernde, ambulante Messias, sondern der das Heiligtum beim Vater verlassen hat und mitten unter die Leute ging. Ambulant heißt umhergehend. Jesus war ein ambulanter Messias, dicht bei den Leuten, nicht reserviert in einem Heiligtum. Und die Leute kommen zu ihm mit allen ihren Fragen, mit all ihren Gebrechen. Und er heilt sie und er richtet sie auf, er tröstet sie. Es wird berichtet, dass er ein Herz für die Menschen hatte und er war gehorsam bis zum Kreuz. Und er blieb sein Leben lang auf dieser Erde ein Fremdling, einer, der irgendwie nicht passte in das System. Und wenn du Reformation bewirken willst in deinem Leben, müsstest du ein paar Dinge bei Jesus lernen. Zu wissen, dass du mit ihm alles vermagst. Zu wissen, dass du mit ihm unter seiner Gerechtigkeit ein Gnadenmensch wirst. Einer, der Gnade gewährt. Früher haben die Leute einen gnädigen Gott gesucht. Wir suchen heute gnädige Glaubensgeschwister. Gnädige Mitchristen, die gnädig mit uns umgehen. Wir suchen heute Leute, die dem Zorn der Politiker, diesem Trump, diesem Putin, diesem Erdogan, diesem nordkoreanischen unkalkulierbaren Typen, die sich so auffällig benehmen momentan, dass die ganze Welt zittert in Angst und Sorge, was da geschieht. Heute Morgen wurde wieder berichtet, dass er mit Wasserstoffbomben experimentiert hat. Die Welt ist ein Pulverfass, liebe Freunde, und keiner verbietet das Rauchen und keiner verbietet offenes Feuer. Und in dieser Zeit zu wissen, Jesus Christus, gestern, heute, derselbe in Ewigkeit. Mit ihm können wir Reformation denken, mit ihm können wir Reformation erleben, mit ihm könnten wir ein Zeichen setzen in unserer Welt. Ein Zeichen des Friedens, ein Zeichen der Gerechtigkeit. Und den zornigen Männern setzen wir nicht einen zornigen Gott entgegen, sondern einen, der Erbarmen hat mit den Menschen und der antritt, damit wir Erkenntnis gewinnen, der, wie ich vorhin gelesen habe aus Jesaja 29, die wir lernen zu unterscheiden. Wir brauchen als Jesus-Leute die Gabe der Unterscheidung, die Dinge, die vor unseren Augen geschehen, zu unterscheiden, zu erkennen, welche Kräfte da wirken und uns Jesus anzuvertrauen und mit ihm ein Leben zu führen, das mitten in aller Unkalkulierbarkeit verlässlich ist, getragen ist, geborgen ist. Das sage ich euch als ein kranker Mann, der auch gerne lieber gesund wäre, der jeden Tag erkennen muss, ich bin nur heil, nicht geheilt. Aber Heilsein ist die größte Qualität meines Lebens, in allen Bereichen meines Lebens mit Gott in gelassener, getrösteter und zufriedener Übereinstimmung. Ich bete. Der Kampf, den er für uns gekämpft hat, dieser gebrochene Mann, der so abgestürzt war, der so angefochten war, den hast du gebraucht, um etwas Großes in Bewegung zu setzen. Wir danken dir für die Bibel, die er uns gegeben hat in unserer Sprache. Wir danken dir, dass wir mit diesem Wort leben und handeln können, dass dieses Wort Potenzial hat, die Welt zu verändern und dass wir selbst dabei sind, Weltenveränderer zu werden, wenn wir uns an dir orientieren. Jesus, wir ehren dich, wir loben dich, wir danken dir. Amen.